Herzlich willkommen zum Agile Growth Cast. In unserem wöchentlichen Live-Interview, welches wir auf YouTube und LinkedIn führen, findest du immer spannende Interviewgäste rund um das Thema Agilität. Viel Spaß beim Zuhören. Wenn du das Bild zum Gespräch sehen möchtest, findest du auf agilegrowth.de und auf unserem YouTube-Kanal die entsprechenden Videos.
Herzlich willkommen zum Agile Growth Cast. Deine regelmäßige Dosis Wachstum zum Hören. Ehrlich, authentisch, agil. Von und mit den Two Agilists.
Herzlich willkommen zum Agile Growthcast. Schön, dass du wieder zuschaust. Da sind wir schon wieder und ich hatte eine wahnsinnig spannende Woche. Ich hatte so einen Traum und ja, der eine oder andere mag vielleicht denken, muss das in der heutigen Zeit noch sein? Ich wollte immer mal an so einer ganz traditionellen Business-Hochschule mal hinter die Kulissen gucken. Und ja, diese Woche habe ich eine Vorlesung bei Harvard besuchen können. Und ich muss sagen, auch wenn hier mein Kumpel schon ein bisschen meinte so, ja, das ist wahrscheinlich auch nur alles irgendwie, die kochen doch auch nur mit Wasser und so. Ich muss sagen, ich war beeindruckt. Also wir hatten tolle Case Studies, wir haben uns ein paar Unternehmen angeguckt in kritischen Situationen. Wir haben uns Unternehmen angeguckt, die gerade durch die ganze Corona-Pandemie ziemlich in ihren Plänen erschüttert worden sind und durften da gemeinschaftlich als Gruppen von Lernenden entsprechend drüber reflektieren und eigene Vorschläge machen, was wir verbessern würden und hatten auch teilweise dann mit die ursprünglichen Gründer des Unternehmens dabei und das war extrem spannend. Also ich bin mega dankbar für diese Erfahrung, sehr, sehr empfehlenswert, die Harvard Executive Education, unbezahlte Werbung, ich fand es einfach geil, hat Spaß gemacht. Insofern schön, dass du wieder zuschaust, das ist ja so eine ganz andere Seite nochmal von mir, dieses Unternehmerische, was ich auch immer wieder fröne, um auch so mit in die Product Owner Perspektive noch tiefer einzusteigen, aber auch einfach natürlich unsere eigene Firma zu entwickeln. Und wenn du die andere Geschäftsführerin der Agile Growth Academy gerade vermisst, nämlich Jasmin, meine Frau, dann ist die gerade wieder in ihrer Coaching-Ausbildung. Und wir haben auch diesmal wieder einen sehr, sehr spannenden Gast und ich darf heute Birgit Schumacher begrüßen. Und Birgit ist, hat schon früh angefangen, sich damit zu beschäftigen, wie Menschen eigentlich gut zusammenarbeiten können und hat das auch so im Rahmen der Spieltheorie in ihrem Volkswirtschaftsstudium entsprechend schon gemacht und ist so über die Laufbahn des klassischen Projekts eigentlich in Agilität reingekommen und hat darüber hinaus noch eine Ausbildung als Mediatorin gemacht. Und ich glaube, das Thema Konflikten brennt immer wieder Agile Coaches, Scrum Mastern unter den Nägeln und auch jedem, der in Projekten arbeitet. Deswegen freue ich mich sehr, dass Birgit heute hier ist. Schön, dass du da bist, Birgit. Herzlich willkommen.
Hi, vielen Dank. Ja, ich freue mich auch.
Ich würde direkt mal so einsteigen mit dieser Frage Spieltheorie, Volkswirtschaftslehre. Ich glaube, die meisten, die gerade zuschauen, die haben da nicht so einen großen Bezug zu. Magst du mal gerade so ein bisschen ausholen, was waren da Sachen, die ihr euch, wir fangen gerade so Sachen an wie so Gefangendilemma oder so, aber ob ihr sowas angeguckt habt oder was waren denn so Sachen, die dich da in Bezug auf Konflikte und diese Spieltheorie damals umtrieben haben?
Also das Thema Konflikte hatte ich damals überhaupt noch gar nicht auf dem Schirm. Ja, also ich, also ein klassisches VWL-Studium gerade in Bonn ist sehr, sehr mathematisch und die Spieltheorie hat sich da so ein bisschen von abgehoben. Also das Ganze wird natürlich auch in mathematischen Formeln, was man eben in Versuchen so versucht rauszufinden, wird mathematisch versucht dann irgendwie festzuhalten. Aber ja, es ist halt direkt am Menschen, also da in Bonn, da war auch der damalige Nobelpreisträger, Herr Selten hatte da sein Institut und der hat dort seine Spieltheorien oder seine Spiele halt auch durchgeführt. Das heißt, wir Studenten durften da halt auch teilweise mit dran teilnehmen und da wurde einfach geschaut, wie sich Menschen verhalten. Ja, wenn man miteinander spielt. Und da gibt es dann unterschiedliche Strategien, die Menschen einnehmen können. Und dann schaut man sich das an, was da so passiert. Und genau, das Gefangenendilemma ist so, glaube ich, das, was vielleicht noch die meisten mal gehört haben. Ne? Also wie verhalten sich zwei Menschen, wenn denen Haftstrafen angedroht werden, je nachdem, ob sie aussagen oder nicht und eben nicht wissen, was der andere tut. Das super Interessante daran fand ich und finde ich immer noch ist, dass die dominante Strategie des Individuums eben nicht dazu führt, dass du die geringste Haftstrafe bekommst, sondern eher das kooperative Verhalten bringt beide weiter. Nur das erreichst du halt erst dann, wenn du ein paar Mal miteinander gespielt hast und Vertrauen vorher entstanden ist. Also, dass du darauf vertrauen kannst, dass dein Gegenüber sich wirklich so verhält, dass du auch davon profitieren kannst. Und das finde ich super spannend. Und das ist irgendwie mir erst so im Nachhinein, also als ich mich immer mehr mit Konflikten und dem ganzen Thema beschäftigt habe, habe ich gedacht, ah, warte mal, das gab es doch auch damals schon in deinem VWL-Studium. Und das hat mich damals schon interessiert. Mir war aber damals wahrscheinlich noch gar nicht bewusst, warum. Und mit der Zeit versteht man sich ja auch selber als Mensch immer besser. Und da hat es dann bei mir Klick gemacht. Jetzt weiß ich auch, warum ich VWL studiert habe.
Und diese Erkenntnis, die du da rausgezogen hast, so von deinem Blick auf die Arbeitswelt und dem, was du aktuell so erlebst, du bist ja auch als Agile-Coach unterwegs, was bedeutet das für die Arbeitswelt, dass sich Menschen so verhalten? Wie zeigt sich das in den Umfeldern, wenn Menschen zusammenarbeiten sollen, vielleicht auch kreativ zusammen ein Produkt entwickeln möchten?
Also für mich zeigt das eben, dass es wichtig ist, dass die Menschen, die zusammenarbeiten, ein Vertrauensverhältnis zueinander aufbauen. Also dass es eben nicht nur darum geht, die besten Köpfe, die besten Fachkräfte zusammenzubringen und dann vielleicht noch auf das Thema Mann-Frau zu achten, sondern dass vor allem so dieses Grundgerüst von Vertrauen da sein muss zwischen den Menschen, damit sie sich eben so verhalten, so kooperativ verhalten, dass für alle das Beste rauskommt, dass keiner Angst haben muss, dass sich jemand anderes vielleicht verhält, dass ich einen Nachteil habe. Weil wir Menschen verhalten uns ja immer wir sind ja so darauf gepolt, dass wir uns so verhalten, dass unser Nutzen immer höher ist als den Aufwand oder den Schaden, den wir durch unser Verhalten zeigen. Ja, und das ist halt einfach menschliches Verhalten. Und dann sollte man aus meiner Sicht das Umfeld dafür schaffen, dass wir uns so verhalten dürfen und es aber auch darauf einzahlt, dass wir gemeinsam am besten die Ziele erreichen.
Und das heißt, in Isolation optimiere ich für mich selbst, eher für mein Ego, für mein eigenes Vorankommen. Und im Kontakt und Beziehung mit den anderen spüre ich, da gibt es noch etwas Größeres, zu dem ich gehöre und treffe Entscheidungen, die eher zum Wohl der Gruppe sind.
Ja, aber ich muss vertrauen können, dass ich dadurch keinen Nachteil habe. Also wir Menschen sind halt schon auch Egoisten. Muss man so klar sagen. Also wir schauen schon, dass unser Nutzen, dass wir gut bei der ganzen... Man kann auch beides zusammenbringen. Aber wichtig ist, ich muss Vertrauen haben, dass ich da nicht ausgenutzt werde oder dass mir jemand anders irgendwie einen vielleicht auswischt. Oder wenn ich ehrlich bin, dass ich dann, theoretisches Beispiel, ein Projekt oder so, ne, ich gebe einen Fehler zu, ja, ich sage... okay, an der Stelle habe ich was nicht richtig gemacht und die anderen nehmen mich dann quasi so als gefundenes Fressen und sagen, ja genau, deshalb ist das ganze Projekt nicht gut gelaufen. Das wäre dann kontraproduktiv für das Thema Vertrauen. Ne? Dann würde wahrscheinlich nie wieder jemand irgendwie sagen, ich habe hier irgendwie Mist gebaut und dann geht diese Möglichkeit des Lernens verloren, ne? Also aus Fehlern lernen. Genau.
Dann habe ich eigentlich Glück, weil ich habe zum Beispiel gerade die falsche Taste gedrückt und wir haben einen falschen Bildausschnitt gesehen und du warst ganz kurz weg. Ich habe also quasi gerade einen Fehler gemacht. So, wenn jetzt Jasmin runterkommen würde und sagen würde, ey Kai, was hast du da angestellt beim Growthcast heute? Irgendwie volles Bild, irgendwie vermasselt. Dann habe ich Glück, weil Jasmin ja als retrospektive Moderatorin diese Prime Directive kennt, die ja sagt, naja, gegeben der Situation, den Fähigkeiten... Und allem, was da war, gehen wir davon aus, dass jeder sein Bestes versucht hat in der Situation, um das Ergebnis zu erreichen und damit eine Haltung einnimmt, die ja dieses individuelle Nachteil, den du gerade beschrieben hast, sehr stark minimiert als eine Art von einer Kultur in dem Team. Weswegen wir das ja auch in Agilität total gerne haben, so einen Raum, in dem man wirklich auch äußern darf, was schiefgelaufen ist, ohne befürchten zu müssen, dass das große Schuldverschieben anfängt. Und wenn es dann anfängt, wir in der Rolle des Moderators, der entsprechend dazwischen grätschen kann und den Fokus darauf legt, dass wir das Wertvolle suchen, nämlich davon ausgehend, es hat für alle, jeder hat sein Bestes probiert, lasst uns hingucken. Also wie Jasmin immer sagt, dem Problem, der Lösung ist es egal, was das Problem ist. Ja? So ein bisschen Wertschätzung fürs Problem, okay, man braucht Raum, um sich Luft zu machen, aber schlussendlich, ne, wie lange willst du da zumindest in diesen menschlichen Faktoren drin rumwühlen, um dann dahin zu kommen, eigentlich irgendwie was besser zu machen innerhalb deines Teams.
Ja, genau. Also mir hilft dann halt auch immer dieser Gedanke, dass ich davon ausgehe, dass ich würde behaupten, 99,9% von uns allen morgens nicht zur Arbeit gehen mit der Absicht, irgendwas schlecht zu machen. Also kann ich mir einfach nicht vorstellen. Genauso auch, keiner, glaube ich, hat eine Absicht, einem Kollegen zu schaden. Also das, wenn irgendwie was nicht so ganz rund läuft oder sich man oder man sich über jemand anderen ärgert, dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass der andere irgendwie, das hat er gemacht, weil er irgendwie einen persönlichen Grund hatte, vielleicht Angst oder was anderes, ja. Also eben aus dem Grund, weil er seinen Nutzen halt maximieren möchte, um es jetzt mal böse zu formulieren. Aber Angst zu vermeiden ist halt, das ist halt ein ganz natürliches Verhalten. Und dann verhalten wir uns vielleicht auch manchmal so, dass es beim Gegenüber vielleicht irgendwie doof ankommt. Aber es hat nie was, es hat ja selten was mit einem selber zu tun. Wenn der andere irgendwie was tut, was mich aufregt oder so, dann hat das jetzt meistens nichts mit mir direkt zu tun, sondern mehr mit meinem Gegenüber. So. Mhm. Aber es ist natürlich super schwierig in der Situation. Also kenne ich ja von mir selber. Ich reg mich ja auch über Menschen auf und genau.
Tja, da stehen wir, da wir zwei Sozialromantiker mit dem Menschenbild, dass die Menschen doch alle immer irgendwie das Gute zumindest versuchen, ja. Auch wenn wir nicht immer verstehen, warum oder dass wir irgendwie getriggert werden durch irgendwas, was dann da abgeht. Und du hast mir vorher in den Antworten, habe ich mir angeguckt, wir schicken ja vorher immer so einen kleinen Fragebogen an unsere Gäste und da sagtest du, 2015 war für dich so ein Weichenstelljahr, da sind direkt irgendwie mehrere Sachen für dich passiert. Das eine war die Veränderung in die Selbstständigkeit hinaus. Dann Geburt des ersten Kindes, klar, ist auch immer irgendwie ein Riesentransformator, bringt nochmal alle Werte irgendwie der Paarbeziehung irgendwie komplett durch den Mixer gefühlt. Und dann noch eine Wirtschaftsmediatorenausbildung. Ja. Wie hast du dieses Jahr gemeistert? Das klingt irgendwie abenteuerlich.
Ja, gute Frage. Wie habe ich das gemeistert? Zum einen, weil ich eine großartige Frau an meiner Seite habe. Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Faktor. Weil ja mit dem ersten Kind, das hat mich vor allem gefordert, weil ich habe es mir viel einfacher vorgestellt. Meine Vorstellung war, wir liegen eigentlich nur zusammen irgendwie auf der Couch und kuscheln. Es kam irgendwie anders. Es war mir, ich muss das Kind die ganze Zeit rumtragen und die Nächte waren sehr kurz. Und daneben hat aber gerade diese Ausbildung zur Mediatorin, da auch einen ganz herzlichen und lieben Gruß an die Susanne Fest und nochmal ein dickes Dankeschön, weil dort habe ich meine Ausbildung gemacht. Das kam auch zur richtigen Zeit da, weil ich durch diese Ausbildung mich nochmal viel besser verstanden habe. Ja, also wenn man so eine Ausbildung zur Mediatorin macht, so habe ich es auf jeden Fall erlebt, reflektiert man ja auch sehr viel sein eigenes Konfliktverhalten. Und das kann nicht schaden, wenn man das erste Kind bekommt und die Beziehung dadurch natürlich auch stückweise belastet, weil so eine Nacht mit wenig Schlaf, das zehrt an den Nerven. Also dahingehend hat es mich ja ganzes Stück weitergebracht. Und beruflich, ich hatte mich kurz vorher selbstständig gemacht, beziehungsweise ich war halt vorher im Angestelltenverhältnis und habe als letztes Projekte, also klassisches Wasserfall-Projektmanagement gemacht, so immer als Schnittstelle zwischen dem Finanz- und dem IT-Bereich. Und da habe ich halt immer gemerkt, dass ein wichtiger Baustein für erfolgreiche Projekte eben auch da wieder das Miteinander ist, ne? Also wie die Menschen miteinander arbeiten. Und dass es da eben auch viele Konflikte gab, die nicht gelöst wurden. Und das war eben so dieser Gedanke, warum ich diese Ausbildung gemacht habe. Und als ich dann in der Ausbildung steckte, habe ich gedacht, boah, also dieses Tool der Mediation, das muss man doch irgendwie in Projektmanagement so reinbringen. So. Und ich habe aber gedacht, ja, aber wie? Und so über diesen Weg bin ich dann eben in dieses agile Arbeiten und das agile Projektmanagement gekommen und habe das, na, sehr Google, ein großer Schatz, habe mich da so durchgegoogelt und und jetzt bin ich da, wo ich, glaube ich, ganz gut aufgehoben bin. Also wo ich halt als Scrum Masterin, wenn ich tatsächlich Teams begleite oder als Agile Coach, wenn ich dabei unterstütze, diese agile Transformation ins Laufen zu bekommen, habe ich da halt mit der Mediation ein ganz tolles Werkzeug an die Hand bekommen. Ja.
Ich würde ja fast sagen, zwei Menschen heißt zwangsläufig irgendwann Konflikt. Zumindest wenn man irgendwie miteinander irgendwas erreichen oder irgendwo gemeinschaftliche Kontaktpunkte immer mal wieder hat, irgendwann gibt es den Konflikt. Das heißt, die sind ja eigentlich normal. Was hält uns denn jetzt davon ab, dass wir diese Konflikte sauber lösen?
Ich glaube, das Zuhören, dass wir zu wenig zuhören. Das kennt, glaube ich, jeder. Ne? Also wenn man, geht mir ja auch so, wenn ich mich zum Beispiel mit meiner Partnerin streite, dann höre ich ja nicht zu, um sie zu verstehen, was da wirklich los ist, sondern ich höre zu, um zu antworten, um mich zu rechtfertigen, um ihr vielleicht sogar noch einen mitzugeben, um ihr klarzumachen, wo sie gerade in ihrer Argumentationskette falsch liegt. Ja? Und das verbessert das Ganze natürlich nicht. Und ich glaube, wenn wir mehr zuhören würden, um unser Gegenüber wirklich verstehen zu wollen, also wenn wir mit einer Absicht in ein Gespräch gehen, wirklich zu verstehen, was der andere meint, das allein würde schon ganz viel ändern. Ja. Und wenn wir weniger darauf beharren, dass wir richtig liegen.
Ich finde das von dem Herrn Schulz von Thun ja ein bisschen unfair. Der hat ja mit seinem da Vier-Ohren-Modell, wo man aus verschiedenen Richtungen quasi irgendwie immer was hört oder interpretieren kann. Ich habe ja nur zwei. Also biologisch fehlen mir da irgendwie zwei. Um das irgendwie so hinzukriegen, dass ich dann da irgendwie ein Sach- und ein Appellohr und weiß nicht, das Ganze irgendwie zusammenkriege. Und ich habe die Weihnachtsferien habe ich ein Buch gelesen, Mindzeit hieß das. Da ging es um, ja, eigentlich so die Neurowissenschaften in Bezug auf, die hat er angewendet als Instrument zur Psychotherapie eigentlich. Und was mir da nochmal so klar geworden ist, diese Verbindung zwischen unserem limbischen System und dem Präfrontalkortex, das ist ja was immer mal wieder auch, ja, entweder gar nicht so stark ausgeprägt ist oder mal wieder so ein bisschen Vernetzung braucht, um da nicht so dieses Menschentier zurückzufallen. Also dieses völlig Emotionale, was du gerade beschrieben hast, wo ich einfach dem anderen klar machen will, hey, ich bin hier der Stärkere und ich beweise dir das jetzt auch, so diese Nummer, die ja dann eigentlich dieses reflektive Denken, was wir im Präfrontalkortex hätten, auch komplett abschalten kann. Also wenn wir in diesem Affekt sind oder gerade mit, ich meine, Kinder sind ja meisterschaftlich da drin, da auf diese Knöpfe zu drücken, wo man selber denkt, so, wie hast du denn da dich jetzt in mein limbisches System reingehackt, ja? Ich komme da gar nicht mehr weiter. Und du reagierst doch nicht mal auf mein Ratio. Und das ist ja auch das Witzige an so Kinderserien für so ganz kleine Kinder. So, weiß ich nicht, Shaun, das Schaf hat ja noch nicht mal irgendwie Text drin. Und trotzdem lachen die sich da kringelig und du siehst eigentlich nur so ein bisschen was an Bewegung, Gestik, Habitus oder so und das funktioniert und das ist ja mehr wie mit so einem Steinzeitmenschen sprechen, dann mit so einem Kleinkind, ne? Das ist ja Wahnsinn und irgendwie haben wir diese Ebenen, aber die sind nicht zwangsläufig gekoppelt miteinander und wir verlieren regelmäßig den Zugang dazu, wie du sagst, dem anderen zuzuhören und da zu sein, wo der dann ist. Ist ja irgendwie schlecht gemacht von der Natur, oder?
Weiß nicht, vielleicht hat es ja Gründe irgendwie, aber jetzt denke ich laut, ne, wo wir herkommen. Vielleicht ist es manchmal, also früher stelle ich mir vor, wenn wir da irgendwie einen Löwen vor uns stehen hatten, war es vielleicht ganz gut, dass das gar nicht so sehr mit der, ne, also wenn ich da erstmal drüber nachgedacht hätte, ob dieser Löwe mich jetzt fressen kann oder nicht und ich hätte dann erst gehandelt, wäre ich vielleicht schon tot. Und dass da irgendwie die Gefühle, ne, also direkt so, okay, Angst, Flucht, ich hau hier schnell ab und ich denke gar nicht nach. Dafür war es vielleicht gut. Und jetzt in der heutigen Zeit brauchen wir das vielleicht weniger, dieses Reflexartige, oder das kann uns dann vielleicht auch manchmal hindern, aber ach, das ist ja auch irgendwie, es ist ja auch irgendwie spannend, ne? Also ich finde das ja spannend, dass man manchmal einfach, dass das Hirn so ausschaltet und man sich mehr so wie, genau, entweder noch wie ein kleines Kind verhält, wo das Hirn ja noch nicht diese Reifung hat, dass der Verstand da mal zwischengehen kann.
Ja, guter Punkt. Ne? Also dieser Überlebensmechanismus und vielleicht haben wir einfach das Glück mittlerweile hier in Europa, in Deutschland die Situation zu haben, dass wir eben diesen Modus des Überlebenskampfs halt irgendwie gar nicht mehr so häufig anschmeißen müssen. Der aktiviert sich dann mal von alleine irgendwie im Gespräch, wenn man irgendwie merkt, ich werde hier bedroht in meinem Status oder ich werde hier bedroht in meinem Vorankommen. Und das passiert natürlich schon auch in der Arbeitswelt. Und jetzt gibt es ja so eine Kante von Konflikt, wo ich als Scrum Master vielleicht auch sage, oh, da weiß ich jetzt nicht, ob ich das irgendwie in die Finger nehmen sollte. Hast du für dich so einen Schwellenwert ableiten können, wo du sagst, ab dem Niveau bin ich vielleicht sogar selber in einem Team dann zu befangen, um das noch irgendwie mediativ zu lösen? Oder ab wann sollte ein Scrum Master so ein Ding vielleicht auch aus der Hand geben? Weil eigentlich ist ja Konfliktbehebung schon auch ein Mittel zu High-Performance-Teams und somit schon auch auf der Agenda von uns als Agile-Coach und Scrum-Master, oder?
Ja. Also wenn wir uns dem Thema erstmal theoretisch nähern, da gibt es diese Eskalationsstufen nach Glasl, ja, also da sagt er genau, es gibt so 9 Stufen, 9. Stufe ist so gemeinsam in den Abgrund, das bedeutet nichts anderes als Krieg. Und davor gibt es so 3er-Blöcke, sage ich jetzt mal. So in den ersten 3 Konfliktstufen, sagt man, das kriegen die Menschen ganz gut auch alleine hin. Und danach ist es gut, einen Moderator, einen Mediator, also der dann ausgebildet ist, dazu Hilfe zu nehmen. Und ab der Stufe 7 sagt man aber eigentlich, und Stufe 7 macht sich dadurch bemerkbar, dass es dann eigentlich schon gar nicht mehr um Lösungsfindung geht, ne? Also dass man eigentlich dem anderen nur noch schaden möchte. Und das, wenn man das spürt, dann hat man auch als Mediator wenig Chancen und sollte da vielleicht die Finger von lassen. Das ist mir Gott sei Dank im Beruf noch nicht begegnet. Also dass es wirklich nur noch darum ging, dem anderen zu schaden. Also was ich mitbekommen habe, waren es wirklich eher eben diese persönlichen Ängste, genau, die dazu geführt haben, dass Menschen in den Konflikt gekommen sind. Ja.
Ich erinnere mich an diesen Film Der Rosenkrieg. Das ist ja, glaube ich, irgendwie so eine Verfilmung von diesem Glasl-Modell gewesen. Ganz spektakulär, wie man so mitfühlen kann, wie das dann so immer eine Treppenstufe abwärts geht. Und ich glaube, das ist ja auch so eine Idee dieses Modells entsprechend, es gibt anscheinend in uns Menschen so eine Art automatisch abwärts wirkende Kraft. Ich habe das Gefühl, dass Konflikte, die eskalieren quasi, also irgendwas in uns sehnt sich fast danach, dem anderen dann noch eins auszuwichen, wenn das sozusagen in die Dynamik reinkommt, und deswegen geht es so automatisch abwärts auf dieser Treppe in Richtung gemeinsamer Vernichtung, wenn nicht irgendjemand zwischendurch die Kraft aufbringt, irgendeine Form von Intervention reinzubringen, und die kann auch sein, dann den Mediator dazu zu ziehen oder den Scrum Master in den Raum zu bringen, damit jemand irgendwie ja eine Art von Raum aufspannt, wo was anderes passiert. Und das würde mich jetzt mal inhaltlich interessieren. Was ist denn das, was man als Mediator an der Stelle tun kann und vielleicht auch anders macht als jemand, der sich daran nicht ausgebildet hat?
Also meine größte Erkenntnis in der Ausbildung war, dass das eben nicht irgendwie nur besondere Worte sind, sondern Mediation oder das ist ein Prozess tatsächlich, also es ist ein sehr strukturierter Prozess, wie man da rangeht. Und genau diese Mischung aus Struktur, gerade am Anfang, dort wo, also wenn man sich vorstellt, Menschen sind im Konflikt, das heißt, sie sind emotional aufgewühlt, die brauchen vor allem erstmal Sicherheit. Ja? Also am Anfang führt man sehr stark als Mediator durch den Prozess. Ja? Also dass man wirklich Leitplanken gibt und dadurch auch das ist auch ein ganz wichtiger Punkt am Anfang, eben Raum von Vertrauen schafft, ja, also dass die Leute spüren, okay, hier passiert mir nichts. Und das ist wahrscheinlich so auch mit der herausforderndste Punkt, gerade ganz am Anfang. Und dann macht man mehr und mehr den Raum auf, damit die Themen angesprochen werden können. Und dann ist man im besten Fall eigentlich nur noch dazu da, um die Menschen zu unterstützen, in sich selber reinzuschauen. Ja, also zu gucken, okay, was macht mich denn hier eigentlich wütend? Wir haben das, glaube ich, früher auch schon, ich weiß gar nicht, ob in der Schule, aber dieses Ich- und Du-Botschaft, ne, das ist ja so dieser Klassiker. Und dass wir dabei die Konfliktparteien darin unterstützen, wegzukommen von den Du-Botschaften, was der andere falsch gemacht hat, viel mehr hin zu sich selber und zu gucken, okay, ich erkläre dir jetzt, warum mich das eigentlich so sauer macht, dein Verhalten. Ja, also warum werde ich jedes Mal so getriggert, weil mich mein Kollege vielleicht nicht in der E-Mail in CC nimmt? Das ist ja erstmal was total Banales, aber das kann halt, und da sind wir Menschen halt alle total unterschiedlich. Das eine würde den einen weniger triggern als den anderen. Und daher ist es halt so eine individuelle Arbeit mit sich selber. Ja, und das ist aber auch das Schöne an gelösten Konflikten, dass die Menschen dabei, wenn sie diesen Prozess gehen, die lösen nicht nur ihren Konflikt, sondern sie lernen sich auf diesem Weg auch noch ein ganzes Stück weit besser kennen. Also sich selber, aber auch den anderen. Wenn es gelingt, dass da eben Vertrauen geschaffen wird, dass man sich auch ein Stück weit verletzlich zeigt. Ne? Weil das gehört natürlich schon mit dazu, weil wenn ich zugebe, dass es bei der E-Mail, die ich nicht in CC bekommen habe, bei mir vielleicht um ein Thema geht, wie ich fühle mich nicht gesehen, ja? Ich fühle mich hier nicht wichtig für das Team. Also das zuzugeben, kann schon schwierig sein. Mhm. Aber wenn das rauskommt, ja, also wenn ich dann sagen kann, boah, jedes Mal, wenn ich irgendwie nicht da mit reingenommen werde in deinen Verteiler, habe ich das Gefühl, dass ich überhaupt nicht wichtig bin. Für die Arbeit hier im Team, für dich. Da kann der andere ganz anders reagieren. Ne? Also dann ist, wir sind ja alles empathische Leute und dann kann der andere, das geht vielleicht sogar auch direkt ins Herz im besten Fall, und der andere sieht den Schmerz und kann so auch sehr empathisch reagieren und sagen, ah, okay, alles. Okay, das verstehe ich. Und dann fängt er wahrscheinlich auch eher an, von sich zu erzählen. Ne? Warum macht er das eigentlich? Keine Ahnung. Vielleicht, ja, muss er sich dann eben auch erklären. Und das ist halt, also, wenn man das schafft oder wenn man da dabei sein darf, dass Menschen sich so öffnen, das ist wunderbar. Also, was Schöneres gibt es eigentlich gar nicht. Weil das ist auch das, was mich irgendwie bei allem antreibt. Ne? Ich mag es, Menschen kennenzulernen, ja, also so das Innerste von denen und diesen Diamanten, diesen Schatz, den jeder in sich trägt. Das finde ich super spannend. Und das ist halt in so einem Mediationsprozess ja wunderbar möglich.
Das Ich halt am Du fällt mir da gerade ein, von Martin Buber ein Zitat. Das heißt, eine Art von Raum aufzuspannen, das grundlegende Vertrauen dahin zu bringen, dass eben das, ja, dass ich der Menschen an dem Du des Gegenübers heilen kann, weil man eben versteht, ach, der hat gar keine böse Absicht, wenn er das so tut, sondern ich fühle mich zwar getriggert, ich fühle mich irgendwie, ich werde darüber wütend, aber das ist eigentlich meine eigene Baustelle, dass ich da so drauf reagiere. Und der andere lernt vielleicht, okay, wenn ich da jetzt nicht jedes Mal in die Baustelle reinschlagen will, in die Kerbe, dann mache ich das vielleicht auch einfach mal anders an der Stelle und schone denjenigen in der Beziehung dann noch. Und damit entsteht dann was, was nachher ganzer ist als vorher, habe ich so ein bisschen rausgehört. Ne? Etwas, was irgendwie die Menschen auch entwickelt hat in einer gewissen Art und Weise.
Ja, ja, ja. Ja, man geht ja auch so häufig von sich selber aus. Ne? Also in solchen Konflikten kommt ja, ne, jetzt werden wir das bei diesem banalen E-Mail-Beispiel bleiben. Also vielleicht denkt ja, also mich würde das ja nicht stören. Wenn ich da nicht in CC bin, dann gehe ich halt zu einem Kollegen hin und sag halt, dass ich da gerne rein möchte. Ja, aber die sind halt total unterschiedlich. Wir haben alle eine andere Kindheit erlebt, wir haben alles andere Themen erlebt in der Schulzeit und so weiter, ja. Also das können halt auch ganz tiefe Themen sein, die durch so eine banale Sache einfach hochkommen. Und das hat aber, ja, und das kommt dann halt automatisch auch so in die Arbeitswelt. Ne? Also unser persönliches, privates wirkt sich natürlich auch auf die Arbeit aus. Daher sage ich auch, wir können gar nicht so diese zwei Rollen noch einnehmen. Ich bin die private Birgit und ich bin die berufliche Birgit. Das funktioniert nicht. Im Job triggern mich genau dieselben Themen wie zu Hause. Hm.
Ja. Und mittlerweile ist ja auch der Job das Zuhause, zumindest bei uns, irgendwie.
Ja, das ist
schön. Braucht man das berufliche Ich gar nicht anziehen, ne? Na gut. Ich bin ein bisschen neugierig. Das ist vielleicht auch eine sehr private Frage, weil du hast jetzt ja irgendwie über dich viel in Konflikten nachgedacht. Wie bist du denn in Konflikt?
Oh, jetzt müsste ich, glaube ich, Tina, meine Frau, mal fragen. Ich kann das wahrscheinlich besser. Wie bin ich im Konflikt? Ich überlege mal gerade, was sie mir immer vorwirft. Sie wirft mir vor, dass ich von oben herab wirke, sehr belehrend wohl. Ich bin aber eher ruhig und das macht sie dann besonders wütend. Das Gute ist mittlerweile bei uns beiden, ne, wir brauchen dann irgendwie so, wir brauchen unsere Grummelphase. Also ich gehe dann, also jeder so am besten in sein Zimmer oder spazieren oder was immer man da auch machen kann. Und dann gucke ich schon so, ne, was ist das jetzt eigentlich? Warum macht mich das jetzt sauer? Und im Job auch. Also klar, auch da gibt es Situationen, wo ich Dinge mitbekomme, die mich ärgern. Und dann schaue ich, warum das so ist. Und im besten Fall kläre ich das dann auch im Job mit der Person direkt. Also dass ich dann jetzt in der jetzigen Zeit dann eben anrufe und von mir spreche. Und da habe ich auch, aber das ist mir halt auch total wichtig. Ich brauche, dieses Bedürfnis nach Beziehung ist bei mir sehr ausgeprägt. Mir ist es auch im Job total wichtig, sich auch mit den Leuten, mit denen ich da arbeite, eine vertrauliche Atmosphäre schaffe, sodass ich auch das Gefühl habe, dass ich mich privat zeigen kann. Sodass ich dann auch sehr persönlich von mir erzählen kann, wie das auf mich gewirkt hat und was das mit mir gemacht hat. Mhm. Und damit mache ich eigentlich auch ganz gute Erfahrungen, weil wenn ich mich öffne, spüre ich auch, der andere ist dann ja auch viel eher dazu bereit, von sich zu erzählen. Und dann ist das wieder so eine Chance, sich nochmal besser kennenzulernen. Und dann sind wir genau bei dem Thema, was ich ja so schön finde. Also ich liebe ja auch 1-zu-1-Gespräche wie das jetzt. Zugegeben jetzt, weil ich weiß, dass es aufgezeichnet wird, bin ich nicht ganz so entspannt, als wenn wir uns jetzt einfach so unterhalten würden. Aber ich mag das halt total gerne.
Ja, ja. Ich genieße das auch immer sehr. Und ich weiß noch, mein erstes geplantes Konfliktaufräumungsgespräch bei einem Kunden, das war, weiß nicht, 10 Jahre her oder so. Und ich hatte einen Konflikt mit dem Product Owner und irgendwie hat es gemenschelt und ich wollte ihn irgendwie ansprechen. Und ich habe zu der Zeit irgendwie so, gerade so Marshall Rosenberg, irgendwie GFK, gewaltfreie Kommunikation, irgendwie als Audiobook gehabt. Und dann habe ich mir da meinen Satz irgendwie zusammengebastelt im Zug zum Kunden und dachte so, okay, ich muss dir das irgendwie sagen und mit Selbstoffenbarung und dann so. Und dann habe ich denen gesagt, so, können wir eine Runde spazieren gehen? Meinte, war ein bisschen irritiert, meinte so, ja, okay, lass mal machen. Und dann haben wir ein bisschen miteinander geschnackt und dann habe ich irgendwann diesen Satz da irgendwie rausgehauen. Und das war irgendwie so mega hölzern und der guckt mich so an, meint so, hast du irgendwie was an so Persönlichkeitsratgebern in letzter Zeit gelesen? Und ich dann so, ja, ich weiß, das kam jetzt gerade komisch rüber, aber ich meine das wirklich von Herzen, so was ich gerade gesagt habe. So, und ab dem Zeitpunkt konnte man dann weitergehen. Dann hat das wirklich auch irgendwie zu einem guten Gespräch geführt. Wir haben erkannt, was schiefgelaufen ist und wir haben es aufgeräumt. Und das ist vielleicht so ein bisschen das Plädoyer GFK auch mal zu probieren, wenn es irgendwie hölzern ist. So dieses, ne, was hat das eigentlich mit mir zu tun und was macht das in mir und dem anderen diesen Steilvorlage zu geben, auch mal ein bisschen Interpretationshilfe, was macht das eigentlich mit mir, ja, entsprechend an der Stelle. Und ich finde dieser Vorprozess, sich vorher zu überlegen, warum triggert mich das eigentlich, und das ist auch extrem wertvoll für mich gewesen. Also fast mehr die Zugfahrt als das Gespräch, würde ich sagen, wo ich dann klar darüber geworden bin, was ist denn das eigentlich? Ne? Da sehe ich schon auch diese Parallelen zwischen dem, was du gesagt hast in der Mediation an der Stelle.
Ja, wie gelingt dir, also merkst du, dass die Zugfahrten kürzer dauern oder nur eine kürzere Zeit brauchen, damit du quasi von dir selber erzählen kannst, also diese Selbsterkenntnis, was ist es? Geht das schneller oder ist es themenabhängig?
Umso älter ich werde, umso langsamer werde ich. Nee, Spaß. Und ich glaube, da treffen wir uns auch, wie ich gelesen habe, auf dem Bogen. Da ist ja mein Wundermittel eigentlich auch einfach klassische Meditation. Ich merke, also seit 5 Jahren beschäftige ich mich mit dem, was mein Gehirn mir den ganzen Tag erzählt. Dieses Jahr habe ich das nochmal wirklich auch verstärkt in Angriff genommen. Ich habe das Gefühl, wir haben so viel an äußerer Herausforderungen im Moment in unserem Leben, dass das nochmal für mich auch eine Wohltat geworden ist, zu meditieren und in die Stille zu gehen und mir selber dabei zu lauschen. Das ist so das eine, was ich verstärkt tue. Und das andere ist einfach Journaling. Morgens irgendwie so den Brei, der aus dem Kopf rauskommt, einfach mal aufschreiben. So. Klingt so abwertend, aber wenn man das, und das ist vielleicht auch das Wichtige so für diejenigen, die Journaling noch nicht kennen, die Intention dabei ist, einfach durch einen durchfließen zu lassen. Also man schreibt auf, was immer kommt. Das ist nicht so ein, ich muss jetzt einen Satz schreiben, also denke ich darüber nach, was ich jetzt schreibe, sondern es ist tatsächlich eher so ein, ich mache das jetzt mal. Und ich habe immer das Ziel gehabt, 3 Seiten zu schreiben. Also egal, so lange bleibe ich halt dran. Und an dem Morgen, wo ich journal, ist es dann so, dass ich dann erst aufhöre, wenn es 3 Seiten sind. Und das ist dann schon erstaunlich, was dann auch noch einfach so aus dem Gehirn rauspurzelt. Und ich bin jetzt nicht der Typ, der das dann irgendwie nochmal liest oder so, wie so ein, weiß ich nicht, Tagebuch als Nacht. Das ist meistens danach für die Müllhalde. Aber einfach dieser Prozess dessen, ach, darüber, das beschäftigt mich, da ist noch eine emotionale Ladung oder sowas, finde ich extrem wertvoll, was mir da weiterhilft. Wie ist das bei dir?
Ich habe davon auch schon mal gelesen, dass das super sein soll. Ich habe es leider noch nicht gemacht, aber vielleicht nehme ich es mir jetzt mal vor. Eine kurze Nachfrage. Du machst es direkt morgens nach dem Aufstehen?
Ja, ich differenziere so ein bisschen. Also an so Tagen, bei denen es so richtig krass abgeht, und das sind meistens bei uns so diese 10-Stunden-Tage, wo wir ein Seminar geben, wo es einfach auch viel an Gruppendynamik gibt, viel an Prozessen, die passieren, die wir begleiten. Das sind so die Tage, wo ich mein Morgenritual dafür aufgebaut habe. Und da ist das dann wirklich im Morgenprogramm drin. Da ist immer ein Block an Meditation, da ist immer ein Block an Journaling drin, da ist immer ein kurzer Block an Yoga drin, da ist etwas an inspirierendem Lesen drin und auch nochmal manchmal was so an Affirmationen oder so Grundhaltung zum Tag. Und danach visualisiere ich dann meinen Seminartag, gehe dem im Kopf schon mal so komplett durch von dem, was ich vorhabe an Agenda und spiele das dann so ab. Und das ist so mein Morgenritual. Und ja, das hat da bisher gute Dienste gemacht. Wer da mehr zu wissen will, wir haben auch schon eine Podcast-Folge darüber gemacht. Herzliche Empfehlung. Ich setze sie nochmal in die Shownotes hier entsprechend rein. Wer da nochmal tiefer reingehen will, da haben wir das nochmal ein bisschen beschrieben. Genau, also das ist so der Morgen. Mit dem gesagt, seitdem Kinder da sind, also Kinder- und Morgenrituale sind bei uns bestialische Feinde. Also umso mehr Morgenritual wir nach vorne gezogen haben, umso früher sind die Kinder aufgewacht. Das hat also hervorragend meistens nicht funktioniert. Und deswegen ist jetzt auch so, ne, gerade in der Situation, so dieses morgens im Hotel wach werden und vorm Frühstück schon mal sein Morgenritual durchziehen, das ist manchmal jetzt echt irgendwie challenging geworden. Und ich kann nur alle Menschen bewundern, die ein Morgenritual durchziehen und Kinder haben. Wer weiß, wie das funktioniert, bitte jetzt hier kommentieren in der Live-Show. Ich rufe direkt danach an, ja.
Ja, bitte, gerne. Das würde ich auch gerne wissen. Genau, weil das gelingt mir morgens überhaupt noch gar nicht. Also, genau, überhaupt Kinder fertig machen, bevor wir arbeiten, also das ist schon, also Routine kann man das auch bei weitem noch nicht nennen, aber das ist schon ein Weg, genau. Ich mache es wirklich da, wo ich es einbauen kann, versuche ich irgendwie, ja, laufen zu gehen. Laufen finde ich manchmal noch, also wenn ich merke, so okay, ich muss mich auch bewegen, den ganzen Tag sitze, finde ich Laufen total super, weil da kann ich irgendwie alles, das geht alles durch meinen Kopf durch und fühle mich danach deutlich sortierter. Wenn ich aber merke, dass ich so in diesem Aktionismus bin, also dass ich gefühlt eine riesige To-Do-List habe und denke, okay, der Tag ist viel zu kurz dafür und dieses, ich weiß nicht, ob du es auch kennst, diese innere Unruhe dann, dann das zeigt mir eigentlich, okay, jetzt wäre eine Meditation angebracht. Das hilft mir wahrscheinlich am meisten. Wobei das dann auch zu tun, weil es ja das komplette Gegenteil von dem ist, was mein Körper mir gerade, ne, so dieses Aktionismus, ich muss, ne, und eigentlich habe ich überhaupt gar keine Zeit. Und dann, obwohl ich gefühlt gar keine Zeit habe, sich die Zeit fürs Nichtstun letztendlich zu nehmen, also wenn man einfach nur da so sitzt, ist schon herausfordernd. Aber wenn ich es tue, hilft es unglaublich. Ja.
Wir geben hier ganz gerne hier auch immer den Menschen, die zuschauen, was mit irgendwie so an einem kleinen Nugget, ein Werkzeug, was man vielleicht für seinen eigenen Arbeitsalltag mitnehmen kann, um es irgendwie besser hinzukriegen, was man so in Bezug auf Agilität tut. Hast du irgendwas an einer Empfehlung oder an Werkzeugen, die du irgendwie gar nicht mehr missen möchtest, wo du sagst, das ist total cool, wenn man das einmal irgendwie für sich gemacht oder gespürt oder in seinem Werkzeugkoffer drin hat?
Es geht so ein bisschen, knüpft es an, worüber wir eben gesprochen haben, das Thema Mediation und da dieses Werkzeug des Zuhörens und das ist dann aber auch mehr wieder so die Arbeit mit sich selber, vielleicht mal, wenn ich merke, dass ich mich mehr über Kollegen ärger, dass ich mir das mal über eine Woche aufschreibe, also sehr konkret diese Situation beschreiben, wo das passiert und dann gucken, was macht das mit mir. Und dieses Schreiben kann auch Sprechen sein, also dass man sich das selber irgendwie aufspricht. Das hilft einem viel mehr, die Gedanken zu sortieren und sich besser kennenzulernen. Und vielleicht erkennt man da sogar Muster. Das finde ich auch mal spannend, Muster zu erkennen. Weil, ja, häufig sind es ähnliche Dinge und das kann helfen, sich selber wieder ein Stück weit besser kennenzulernen.
Du hast so einen schönen Satz geprägt hier, dass mehr Menschen Land und Landkarte irgendwie auseinanderhalten sollten auf dem Vorbereitungsbogen. Ich weiß nicht, ob es Gregory Bateson war, The Map's Not the Territory. Irgendeiner von den klugen Vordenkern unserer Zeit hat doch da mal irgendwie schon was zu gesagt, dass wir diese inneren Abbilder haben, die nicht so ganz zu der Realität irgendwie passen, wenn es denn dieses objektive Realität überhaupt gibt, aber dieses da draußen. Als Konsequenz daraus, oder vielleicht erstmal, wie hast du festgestellt, dass deine Landkarte abweicht von dem, was da draußen ist?
Wie habe ich das festgestellt? Also immer wieder in Konflikten natürlich, ja. Aber dass mir das so klar und bewusst geworden ist, da hat mir ein Gespräch mit einem Psychologen tatsächlich hat's Klick gemacht. Der hat mir das dann eben mal so erklärt, dass auch wirklich, wenn du durch die Innenstadt von Köln gehst, also wenn du sagst, du fährst mal nach Köln in die Stadt, dann hast du ein Bild vor Augen von dem, wo du da bist, weil du wahrscheinlich dieselben Orte immer wieder besuchst, ja? Wenn aber jemand anders sagt, ich fahre nach Köln, hat der vielleicht ein ganz anderes Bild von Köln. Und Köln besteht eben aus so verschiedensten Dingen. So. Und da habe ich gemerkt, ja, stimmt. Also so bin ich, so vom Kopf her hat es da eben bei mir Klick gemacht. Und ich merke es halt jetzt natürlich zunehmend in der jetzigen Zeit. Ne? Also uns alle umgibt ja dieses große Thema Corona und wir merken ja auch in unserer Gesellschaft, dass es da sehr unterschiedliche Meinungen zu gibt, auch in der Wissenschaft. Und aber es wird eben so spürbar, dass diese unterschiedlichen Meinungen, die sind ja erstmal nicht schlimm, aber sie werden ja zu einem Problem, wenn daraus vermeintlich unlösbare Konflikte entstehen, weil jeder so auf seiner Landkarte besteht. Also sagt, okay, das, was ich sehe, das, was ich im Kopf habe, das ist nur richtig. Und weil ich das so im Kopf habe, müssen wir genau diesen Weg gehen. Und ich glaube, dass das ja für viele Themen so gilt, auch in unserer Gesellschaft, wenn wir alle offener werden könnten für die Landkarten der anderen. Und da sind wir auch wieder beim Thema Zuhören. Also wirklich zuhören, auch bei einem Thema, was emotional geladen ist, aber zuzuhören und zu verstehen, wie die Landkarte des anderen aussieht. Und dann können wir sogar unsere eigene Landkarte, um in dem Bild zu bleiben, können wir vielleicht sogar noch erweitern. Ja? Dann kommen neue Straßen hinzu und ja, also da kann nur eine Weiterentwicklung entstehen. Mhm. Aber es ist schwierig, aber ich glaube, das Thema mit den unterschiedlichen Landkarten und wie wir damit umgehen, ist schon, glaube ich, so ein gesellschaftliches grundsätzlich. Also bei verschiedenen Themen in der Politik. Das Thema vor ein paar Jahren ähnlich, war ja auch so emotional.
Ja, diese unterschiedliche Struktur, auch der Denkmodell. Es gibt ja alles Mögliche an diesen Reifegradmodellen, weiß ich nicht, Sparrow Dynamics oder Graves Value System oder irgendwie Leute, die ja gesagt haben, es gibt so verschiedene Arten, wie Menschen auf das Leben blicken und sich verhalten und was sie so registrieren. Und eigentlich wäre so meine Frage, könntest du nicht mal gerade Deutschland bitte mediieren? Ist das drin? Würdest du das Mandat nehmen?
Ja, natürlich. Nein. Ja, aber da kann man viel zu lesen. Also es gibt da auch eine bei den Mediatoren gibt es so große Köpfe. Und wenn man sich dafür interessiert, es gibt da ja viele Konfliktforscher auch und die sich auch solche Themen anschauen. Spannend.
Spannend. Es war sehr fein, mit dir einzutauchen in die Welt der Konflikte. Und jetzt als Abschlussfrage würde ich noch total gern wissen, Birgit, in 5 Jahren, wir drehen die Zeit ein bisschen voran. Wie sieht das aus? Wie siehst du aus? Wie sieht dein Leben aus?
Also privat hoffe ich so wie jetzt auch. nur dass wir alle ein bisschen älter geworden sind. Und beruflich, boah, da kann ich nur sagen, ich möchte mit Menschen weiterhin arbeiten, die gerne Dinge nach vorne bringen. Und ansonsten, ich habe keine Ahnung, weil ich wusste es vor 5 Jahren auch nicht, dass ich jetzt zum Beispiel mit dir dieses Interview führe. Und manchmal ist es auch gut so. Also wenn ich mich weiterhin entwickeln darf und weiterhin so inspirierende Menschen kennenlernen darf, dann ist das schon mehr als genug. Genau. Sehr dankbar für das, was ich erlebe und noch erleben darf.
Ich finde, das spürt man auch. Es war ein total schönes Gespräch mit dir. Vielen Dank für das Eintauchen so in den Blickwinkel der Mediation und die ganzen Streifschüsse, die wir heute noch im Gespräch hatten.
Und vielen Dank dir.
Sehr gerne. Und ja, wenn du dich ein bisschen reinknien möchtest als Agile Coach in das Thema, wie gebe ich eigentlich Scrum-Trainings, die richtig überzeugen, also wo Menschen einen Raum haben, in dem sie signifikante Erkenntnisse für sich selbst rausfinden können. Unser Buch kannst du jetzt hier vorbestellen entsprechend. Oh, ich suche jedes Mal die URL, hier ist sie. Genau, unter agilegrowth.de/buch. Freuen wir uns sehr über deine Vorbestellung. Und wenn du das Gefühl hast, irgendwie die Chemie stimmt zwischen Birgit und dir oder deinem Team und du merkst, da sind Konflikte vorhanden und ihr wollt da mal dran arbeiten, dann auch herzliche Empfehlung. Ich verlinke Birgit entsprechend hier in den Shownotes und wir wünschen dir stellvertretend auch natürlich von Jasmin ein ganz, ganz schönes Wochenende und wir freuen uns dann auf den nächsten Agile Growthcast mit dir. Bis ganz bald und ein ganz schönes Wochenende.